Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Frank Rexroth. Ich bin der Autor des Buchs Fröhliche Scholastik, die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters. Dieses Buch ist 2018 in erster Auflage erschienen und dann im Jahr darauf gleich nochmal, mittlerweile auch ins Englische übersetzt worden. Und das ist die Grundlage dessen, worüber ich jetzt spreche. Ich würde es also erstmal vorstellen. Wenn man über Wissenschaft, Gelehrte, Lehrer und Schüler im Bereich des höheren Wissens forscht, gibt es leicht Interferenzen mit der eigenen Welt, mit dem eigenen Forschungsambiente. Das ist hochkomplex geworden, besteht aus einem Wirrwarr aus Gremien und Modulkatalogen und Prüfungsordnungen und allen möglichen Regularien. Das macht neugierig auf die Frage, wie Wissenschaft denn nun ohne diesen ganzen Apparat wohl funktionieren könnte. Wenn man sich bei der Wunschfee etwas wünschen dürfte, wäre das für einen Forscher in meinem Metier wohl ein Ort mit einer perfekten Bibliothek, mit Forscherinnen und Forschern, auch in der Nachbarschaft, unbedingt auch mit Studierenden, wobei 9 Stunden in der Woche nicht unbedingt zwingend wären, aber ohne die ganzen Klötze am Bein. In historischer Perspektive könnte man dann dem Gedanken verfallen, dass es da einen Ort in der Vergangenheit der europäischen Wissenschaft gegeben hat, der diesem Idealzustand ziemlich nahe kommt. Und das wären meiner Lesart nach die etwa 150 Jahre vor der Entstehung der Universität. Die Zeit etwa von der Mitte des 11. Jahrhunderts bis 1200. In dieser Zeit hat man sich nicht darauf beschränkt, überliefertes Wissen weiterzugeben, sondern die Verfeinerung, Verbesserung und durchaus auch Erweiterung dieses Wissens war das letzte Ziel der gelehrten Betätigung. Wissenschaftliches Denken war zunächst sehr stark auf die schreibenden, weniger auf die rechnenden Fächer ausgerichtet. Aber es war in diesem Rahmen schon selbstreferenziell geworden. Das heißt, es hatte schon begonnen, sich auf sich selbst zu beziehen, sich seine eigenen Ziele zu setzen, gemäß seinen selbstgewählten Wertmaßstäben zu urteilen und sich, jedenfalls nicht primär, als Zulieferbetrieb zu anderen Wissensfeldern, wie etwa dem Glauben, zu verstehen. Möglich ist das dadurch geworden, dass in einem bestimmten Milieu eine früher leitende, tonangebende Norm für die Beschäftigung mit Wissen durch eine neue Norm ersetzt wurde. Das alte Ideal war die Richtigkeit, die Rectitudo, und die neue die Wahrheit, die Veritas. Richtigkeit hatte geheißen, das Wissen, so wie es überliefert wurde, verlustfrei und richtig reproduziert und weitergegeben wird. Wahrheit hieß dagegen, dass tradiertes Wissen auch als falsch entlarvt und durch Neues ersetzt werden konnte, von dessen Überlegenheit man dann überzeugt war. Diese Transformation, vor allem aber die sozialen Bedingungen dieser epochalen Verschiebung in der Beziehung der Wissensträger zum Wissen, das ist der Kerngegenstand meines Buches. Das Buch handelt von der Entstehung einer bestimmten Art zu denken, einer Denkform, die man als wissenschaftliches Denken bezeichnen kann und die es sich leisten konnte, selbstreferenziell, sagen wir, eigensinnig zu sein. Diese Phase, die wie gesagt so um die Mitte des 11. Jahrhunderts einsetzte und die in die Entstehung der europäischen Universitäten um das Jahr 1200 herum mündete, nenne ich, halb im Ernst, halb im Unernst, die fröhliche Scholastik. In dem Buch behaupte ich, dass das die Leistung einer spezifischen Sozialform ist, nämlich der Schule, der Schola, die ja für die Scholastik namengebend geworden ist. Gemeint ist mit dieser Schule hier eine soziale Gruppe, etwas sehr Konkretes also, die sich um einen einzelnen Lehrer herum bildet und das abseits der schützenden Institutionen von Kloster und Kathedrale. Mein Buch bietet dabei keine flächige Wissenschaftsgeschichte dieser 150 Jahre. Wer beispielsweise etwas über den Aufschwung der Medizin erfahren will, wird damit nicht so richtig glücklich werden. Stattdessen folgt es der Spur der Schola als einer besonderen sozialen oder sagen wir besser soziokulturellen Gestalt. In dem Buch rekonstruiere ich die Gruppenformen aus Magistern und Scholaren, die entstanden, samt ihrem kognitiven und emotionalen Innenleben. Es geht um ihre Binnenhierarchien, um ihre Abstufung der Zugehörigkeit zur Schule, um den ihnen eigenen Emotionenhaushalt im weiteren Sinn, der die Kommunikation innerhalb der Schulen antreibt, also die Liebe zwischen Lehrer und Schüler, die Konkurrenz zwischen Schüler und Schüler, die Konkurrenzen über die Grenzen einzelner Schulen hinaus, also die Konkurrenzen zwischen Schulen, um die ausgeprägte Atmosphäre von Wettbewerb im Inneren dieser Gruppen also. An solchen Schulen werden Statuskonflikte ausgefochten, Austritte, Verstoßungen und Positionskämpfe neuer, frisch hinzugekommener Gruppenangehöriger sind ständige Begleiterscheinungen. Ebenso Kämpfe um die Rolle des Kronprinzen, wer ist der Nächste unter dem Magister, Konflikte um die Wertigkeit von Anciennität, Eloquenz, Begabung, Routine, die in einem ausgeprägten Spannungsverhältnis zueinander stehen. Steigen wir einfach einmal im dritten Kapitel des Buchs ein, wo eine bestimmte, besonders wichtige Schulsorte im Mittelpunkt steht, nämlich die private Schule eines Lehrerunternehmers, die es wahrscheinlich neben den etablierten Kloster- und Kathedralschulen irgendwo immer schon gegeben hatte, die aber seit der Mitte des 11. Jahrhunderts in größerer Zahl begegnen. An ihr stellen sich andere Vorstellungen vom Umgang von Lehrern und Schülern miteinander ein und damit andere Denkvoraussetzungen. Lehrer wie Schüler waren mobiler als früher. Die Beziehungen wurden nicht mehr notwendigerweise als lebenslang und dauerhaft gedacht. Aufmerksame Zeitgenossen machten die Erfahrung, dass sich nur in einem Zustand gesunder Respektlosigkeit, wie ich das einmal nennen will, gegenüber der Autorität des Lehrers produktiv über die Wahrheit des Geglaubten streiten ließ. An die Stelle der alten Richtigkeitsnorm trat das Ideal philosophischer Wahrheit, die im Wesentlichen als eine Wahrheit sprachlicher Aussagen verstanden wurde. Ab etwa den 1070er Jahren verstanden Scholaren und Magister die Suche nach dieser Wahrheit allmählich als einen eigenwärtigen Prozess, der am besten im Zusammenhang einer gemeinsamen Lebensführung, einer Form der Vita Communis, in Gang gesetzt wurde. Es wurde zum Ideal von Lehrern und Schülern, dem utopischen Plan eines einfachen, am Vorbild der frühen Christengemeinden orientierten Lebensentwurfs in selbstbestimmten Gruppen zu folgen. Das Leben in den Schule, wie man gern sagte, um diesen totalen utopischen Lebensentwurf zu bezeichnen, ähnelte dem Leben in den zeitgenössischen Gruppen der Eremiten recht deutlich. Sich an einen vorbildlichen Magister zu orientieren, scheint der Plan gewesen zu sein, aus dem Schulprojekte der Zeit hervorgegangen sind. Diese Schulen nun waren ziemlich instabile Soziotope. Ihren Angehörigen wurde bewusst, dass die Lern- und Lehrtätigkeit für sie mehr sein konnte als nur eine Lebensabschnittsstation im Rahmen einer Karriere. Peter Abelard etwa, der an der Mitte meiner Darstellung in den Kapiteln 5 und 6 zu meinem Helden wird, möchte ich einmal sagen, ist für seine kritischen Zeitgenossen der Inbegriff sozialer Ortlosigkeit, denn es gab noch kein zeitgenössisch-biografisches Muster, das vorsah, dass das Lehren und die Produktion wissenschaftlicher Texte zum eigentlichen und letzten Lebensinhalt hätte werden können. Die Kritiker spießten diese irritierende Ambiguität auf und charakterisierten ihn gerne als einen Mann, der, so sagt es einmal ein berühmter Kritiker, der sich selbst unähnlich sei, ganz und gar ambig. Wenn das Philosophieren damit mehr eine Praxis, also eine Lebensform war und nicht so sehr die Beschreibung der Aneignung ehrwürdigen Bildungsguts, so ließ das Philosophieren sich über die Form bestimmen, in der Lehrer, Schüler und der Gegenstand ihrer Reflexion wechselseitig aufeinander einwirkten. Gerade besagter Peter Abelard ist charakteristisch dafür, wie diese Einsicht zu einer vorsichtigeren Bestimmung dessen führte, was von wissenschaftlicher Erkenntnis erwartet werden konnte. Gelehrte rechneten von nun an stärker mit den Möglichkeiten des Irrtums, der Widerspruch der Jungen gegen das, was die Alten behaupten, und der hierüber erreichte Fortschritt in der Erkenntnis des Wahren oder doch des Wahrscheinlichen wurden zu einem wesentlichen Teil des gelehrten Settings. Das Verständnis des Stoffes, um den sich Magister und Scholaren gemeinsam bemühten, veränderte sich in dieser Interaktion beständig. Alle Beteiligten an diesem Prozess arbeiteten an Texten der aristotelischen Logik, die schon länger da waren, man kannte die bereits, aber sie veränderten die Prämissen ihres Denkens in der scholastischen Kommunikation ganz entscheidend. Vier Veränderungen sind dabei bemerkenswert. Einmal wird das Wissen in diesen Gruppen stärker reflexiv, insofern die Angehörigen stärker als zuvor auf Auffassungsdifferenzen zwischen verschiedenen Positionen achten und die dann gründlich diskutierten. In diesem Zusammenhang machen sie die Erfahrung, dass man die Verteilung konkurrierender Ansichten als Verteilung von gelehrten Positionen im Raum begreifen kann. Schulen jetzt hier nicht im Sinn sozialer Kleingruppen, sondern im Sinn von überregionalen Diskursteilnehmergemeinschaften, also Gemeinschaften von Leuten, die derselben Ansicht sind, aber nicht notwendigerweise am selben Ort zusammenleben. Dazu gehört zweitens, dass sie stärker über die das Denken steuernde Kraft disziplinärer Betrachtungsweisen nachdenken. Sie erfahren, dass ein Grammatiker und ein Logiker zweierlei sehen, wenn sie auf dieselbe Sache schauen. Und sie fangen an, mit diesen Blickwinkeln zu experimentieren. Die Logiker fangen an, die Grundlagenwerke der Grammatik zu lesen und umgekehrt. Drittens entwickeln sie einen neuen Zeitindex, nachdem jüngeres Wissen älterem Wissen durchaus überlegen sein kann, und spielen dann Ratio und Veritas, Verstand und Wahrheit, gegen die Autorität der Alten aus. Ein Sprichwort, das in diesem Kontext beliebt wird, heißt Amicus Plato sed magis amica veritas. Also Plato ist mein Freund, aber meine bessere Freundin noch ist die Wahrheit. Und viertens und letztens entwickeln sie ein operatives Verständnis von wahr und falsch, nachdem der Denkfehler, der Fehlschluss, der Irrtum nicht verwerflich sind und nicht moralisch beurteilt werden dürfen. Wer sich irrt, wird nicht dadurch moralisch desavouiert. Der Fehler wird zum Bestandteil ihres Denkgebäudes, denn das Verdienst des Fehlers ist es ja immerhin, zu zeigen, wie etwas nicht geht. Nun, gerade die beiden Abelard-Kapitel meines Buchs versuchen nachzuvollziehen, wie sich diese neuen Formen des Denkens in den Schulen einbürgern und wie daraus in der Schulenlandschaft gerade in und um Paris ein intellektuelles Gravitationszentrum entsteht, von dem man während der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts europaweit weiß. Machen wir einmal einen Sprung zum Ende des Buches. Die Einung dieser besagten Wissenschaften in der Universität an der Wende zum 13. Jahrhundert, also mit der Entstehung der Universitäten in Bologna, Paris und Oxford zunächst, ist der Gegenstand am Ende meines Buches. Darauf läuft auch immerhin irgendwie alles zu, aber nicht im Sinn einer schnurgeraden Entwicklung, sondern eher im Sinn davon, dass die Universität wie eine Antiklimax am Ende der Darstellung steht. Die Universität erscheint mir im Nachhinein als auf eine neue Art erklärungsbedürftig. Zweifellos verband die verschiedenen Schulen in den verschiedenen Fächern ihre Gruppenstruktur, also die besagte Gestalt der Schola. Doch dass Gelehrte auf der Suche nach der philosophischen Wahrheit mit ganz anderen Wissenschaften, die sich an Nützlichkeit orientierten, gerade den Juristen und überdies den Theologen, die sich mit den Fragen des Offenbarungswissens herumschlugen und mit den Medizinern unter einem Dach vereint werden sollte, das war ein hochkontingenter Prozess, alles andere als selbstverständlich und zwangsläufig. Die Entstehung der Universitäten gehört wohl zu den besonders merkwürdigen kontingenten Ergebnissen der europäischen Geschichte. In ihr wurde offensiv eingefordert, dass wissenschaftliches Wissen wahr und nützlich zugleich sein sollte. Die Vertreter der verschiedenen Disziplinen, die Philosophen auf der einen Seite, die Mediziner, Juristen und Theologen auf der anderen, mussten sich dauerhaft auf die Erwartungen und Vorbehalte einstellen, die von zwei verschiedenen Seiten geäußert wurden. Die Wissenschaft konnte man dort, wo man mit den Universitäten und ihrer internen Heterogenität rechnete, nicht mehr ohne weiteres als eine allgemein verbindliche Lebensform begreifen. Spannungen konkurrierender Leitwerte wurden stattdessen als Zwillingsziele aufeinander bezogen. Wahrheit und Nützlichkeit, Theorie und Praxis, Wissen und Macht, Autonomie und Verantwortung, Forscherdrang nach Ursachenwissen und der Wille, in der Welt etwas zu verändern oder doch zumindest zu bewirken. Dass diese Werte fortan ständig gleichzeitig im Raum standen, überall dort, wo es Universitäten gab, das machte die Besonderheit der europäischen Situation aus. Stets blieb es ihren Besuchern überlassen, sich je nach Neigung, Ambition und natürlich auch finanziellen Mitteln in diesem Kräftefeld zu situieren. Jeder Entscheidung für die eine oder andere Disziplin, für auf der einen Seite die reine oder auf der anderen die angewandte Wissenschaft, jeder dieser Entscheidungen entsprachen spezifische Chancen, aber auch Gefahren. Aber die Universität sollte sich in Europa als dauerhaft erweisen. Warum? Weil sie an die Stelle jener fröhlichen Scholastik trat, die weniger als anderthalb Jahrhunderte europäischer Wissensgeschichte geprägt hatte. Und weil zugleich in ihr Elemente einander ausgesetzt wurden, die nach menschlichem Ermessen nicht zusammengehörten. Wahrheit und Nützlichkeit. Die jetzt gerade erschienene englische Übersetzung des Buchs heißt deshalb Knowledge True and Useful. So, das war's.